Hallo Verena, willkommen zu deinem ersten Canis Podcast Shorts.
Hallo Jona, ich bin ganz aufgeregt und freue mich.
Wir wollen heute kurz und knackig besprechen, der Unterschied zwischen dem Freizeitmodus und dem Leinenführigkeitsmodus. Eine sehr essentielle ja. Sache. Im Canis-Kosmos, würde ich sagen. So, was ist denn das denn, dieses Freizeitmodus und Leinenführigkeitsorientierungsmodus? Kannst du das mal erzählen für die ZuhörerInnen?
Genau, also wir unterscheiden ja an die Freizeit und Leinenführigkeit so umgangssprachlich, beziehungsweise Orientierung am Menschen an der Leine, ohne Leine und so weiter. Für uns würde eine Orientierung am Menschen bedeuten, dass der Hund sein Verhalten dem des Menschen anpasst. Das heißt, so wie sich der Mensch verhält, passt sich der Hund demjenigen an. Das Ganze ist erstmal sehr ritualisiert. Das heißt, bei uns gibt es ein Anfangsritual genauso wie ein Endritual, damit Hund und Mensch beide wissen, jetzt kann ich 100% leisten und jetzt hört das Ganze auch auf. Die Ritualisierung ist hier nicht nur ein Umschnallen von Geschirr auf Halsband, sondern da gehören ein paar mehr Punkte zu. Das heißt, es fängt immer erst an, also wenn wir die Beziehungsstruktur verändert haben, das kommt ja bei uns immer vorneweg oder in der Regel vorneweg, dann starten wir in der Regel dann mit einer Orientierung. Das Anfangsritual bedeutet hier, dass der Hund aufmerksam wird, also die einzelnen Schritte, die kriegt man dann im Training mit. Aber der Hund wird dem Menschen gegenüber etwas aufmerksamer, bekommt mit, dass jetzt etwas startet und kriegt ein paar Punkte mit, um zu wissen, jetzt startet etwas Neues oder jetzt starten wir in die Orientierung. Und genauso ist es dann auch am Ende, dass er ein paar Punkte bekommt, der Hund, dass ich sagen kann, jetzt hört es auf und jetzt sind wir wieder im Freizeitmodus. Das heißt, manchmal wird das auch beschrieben als Freizeit- und Arbeitsmodus. Und in diesem Modus der Leinenführigkeit, der Orientierung, ist es so, dass Hund und Mensch 100% geben. Das heißt, ich mache etwas gegen das Verhalten, dass er sich woanders hin orientiert, nicht dem Verhalten des Menschen anpasst. Also ich setze eine Unterbrechung in Form einer Bestrafung. Und außerhalb dieses Rituals mache ich das nicht. Das heißt, früher habe ich immer gesagt, der Hund darf machen, was er will. Bis dann eine Kundin kam und sagte, der hat mich hier in die Rabatten gezogen. Das wollte ich nicht, aber du hast ja gesagt, er darf machen, was er will. Deswegen habe ich das mittlerweile etwas umformuliert und sage, dass er so bleiben darf, wie er vorher auch war, vielleicht mit ein bisschen Managementmaßnahmen, aber dass es so ist wie vorher auch. Dass man nichts dagegen macht, was nichts hilft, also wenn man Verhalten verändern will, sondern man macht sich nichts kaputt im Freizeitmodus. Das heißt, wenn ich das ritualisiert aufbaue, dann kann ich in diesem Bereich erstmal sagen, kontextbezogen über die Ritualisierung, weißt du, jetzt geben wir 100%. Mach mir dann außerhalb nichts kaputt, mach nichts schlimmer, sondern es ist dann erstmal einfach so.
Mhm. Und mit diesem Anfangsritual, was du beschrieben hast, also ich mache das immer gerne als Beispiel, wenn wir Menschen zum Beispiel, nehmen wir mal, ich überlege gerade irgendeinen Beruf, zum Beispiel eine Handwerkerin, dann hat die ja verschiedene Sachen, dass die weiß, die ist jetzt mit der Arbeit beschäftigt. Also die zieht vielleicht ihr Handwerker-Outfit an, dann hat die einen Arbeitsweg, dann macht die sich vorher vielleicht noch kurz einen Kaffee, immer denselben oder kauft sich immer denselben Kaffee beim selben Bäcker vorher oder was auch immer. Ja, ist jetzt ein bisschen sehr fiktiv. Und wenn die aber zu Hause ist, dann zieht sie wahrscheinlich das Handwerkerin-Outfit aus und zieht sich vielleicht eine Jogginghose an oder so. Das heißt, sie weiß so ganz klar, jetzt bin ich auf der Arbeit, da habe ich meine Rituale und jetzt bin ich zu Hause. Und das ist ein Arbeitsmodus und ein Freizeitmodus. Und wahrscheinlich gibt sie sich auf der Arbeit auch ein bisschen anders als zu Hause vielleicht. So, je nach Beruf. Genau. ich meine, das können wir bei uns HundetrainerInnen ja auch machen, dass wir sagen, ich habe ja auch draußen Kleidung an, die ist dreckig. Und gestern war ich zum Beispiel beim Zahnarzt. Dann habe ich gedacht, oh ja, die Jacke und die Hose kann ich nicht anziehen. Da ist sehr viel Schmutz drauf gerade, weil da hat mich ein Hund angesprungen. Und da war ich in einem anderen Modus sozusagen unterwegs.
Genau. Ja, also so könnte man das beschreiben, beziehungsweise bei uns sind ja, wir wollen ja kein Verhalten auf der Arbeit ändern in der Regel, sondern hier beim Hund ist es wirklich, dass es leistbar ist. Das heißt, man würde auch innerhalb des Rituals von leicht nach schwer arbeiten. Das heißt, man beginnt nicht in dem, ich sag mal, in der Worst-Case-Situation, sondern man beginnt, also ich habe für meine Kundin immer so eine Hausaufgabe, dass ich sage, überlegt euch mal, was ist für den Hund leicht und was ist für den Hund schwer. Also schwer ist ja meistens die Problematik, mit der sie kommen. Nehmen wir mal einen Hund, der an der Leine pöbelt. Das wäre Punkt 10, also andere Hunde. Und Punkt 1 wäre das Gewerbegebiet, Asphaltstraße, wo niemand spazieren geht. Und von diesem Punkt 1 bis Punkt 10 sollen die KundInnen sich überlegen, was ist leicht und was ist schwer. Um da auch wirklich schön arbeiten zu können, dem Hund das nicht zu schwer zu machen, dass er es nicht leisten kann, weil das wäre unfair. Dann mache ich auch einen Hund nur stumpf. Sondern hier geht es wirklich darum, du darfst es lernen, dein Verhalten zu verändern. Und wenn es ohne Ablenkung schon nicht funktioniert, dass der Hund von A nach B zieht, und seine eigenen Dinge macht, dann brauche ich ja in die Hundebegegnung noch nicht gehen. Dann wird es da erst recht viel zu schwer. Und deswegen diese Ritualisierung, damit man sich das auch sehr alltagstauglich basteln kann. Das heißt, die Kundinnen können selber entscheiden, hier ist jetzt leicht, ich kann sehr weit gucken, ist wenig Ablenkung und hier kann ich jetzt üben. Und vor allen Dingen, ich muss es nicht ständig und dauernd machen. Weil das wäre so der Punkt, wenn ich etwas verändern will. Es gibt ja auch solche Systeme, dass man den Hund blockt oder ihn anspricht oder auch da an der Leine ruckt und immer, wenn er das tut. Wenn man das zu 100% können würde im Alltag, könnte es funktionieren. Können wir aber nicht. Ist nicht alltagstauglich. Dann kommt doch der Hund um die Ecke. Nee, und schön ist es auch nicht.
Nee.
Und ich habe tatsächlich eine Kundin gehabt von ein paar Jahren, die einen 3-jährigen Hund hatte, einen Mali-Mischling, und ihr wurde gesagt, sie soll immer stehen bleiben, wenn der Hund an der Leine zieht und er orientiert sich um und dann kann sie weitergehen. Und die hat das 2 Jahre lang durchgezogen. Und ich habe im Erstgespräch, das war für mich anstrengend, weil sie immer stehen geblieben ist, eine sehr sympathische, super nette Kundin. Und ich habe sie auch gefragt, wie hast du das gemacht? Und dann hat sie gesagt, naja, sie hat sich immer die Zeit genommen. Genau.
Nein.
Sie hat sich immer einen großen Zeitpuffer genommen, damit das ging. Sie hat dann die Runden auch nicht fertig gemacht. Und sie hat es 2 Jahre lang durchgezogen und es hat sich nichts verändert. Und das ist so ein bisschen gemein dem Menschen gegenüber, dem Hund gegenüber. Und ja, also selbst wenn man 100% gibt, geben kann, ist das auch nicht, also wir haben ja natürlich jetzt auch keine Garantie, aber das ist nicht leistbar. Also ich fand das, das war eine Kundin und ich fand das wirklich faszinierend, dass sie das so durchgezogen hat. Und wie gesagt, dann kommt doch der Hund um die Ecke oder der Spielpartner. Es gibt ja auch Hundekumpels, auf die man sich freut. Der Hund zieht wieder an der Leine. Und zack, hat man, müsste man stehen bleiben oder umdrehen oder
die Ampel rot wird.
Ja, genau. Also, das macht so unsere Orientierung aus, dass man sich die 100% in einem gewissen zeitlichen Rahmen schaffen kann, in einer Leichtigkeit, die für mich leistbar ist, die für den Hund leistbar ist. Wenn ich keine Lust habe, wenn ich gerade genervt von meinem Hund bin, wenn ich keine Zeit habe, muss ich es nicht machen.
Mhm.
Dann bleibe ich im Freizeitmodus und sage, so ist er halt, machen wir morgen. Oder heute später. Oder ich fange im Garten an oder im Hausflur, wenn mein Hund einer ist, der sehr schnell reizüberflutet ist. Also ich kann mir das Training so gestalten, dass wir beide das leisten können und hoffentlich nicht in den Frust kommt, dass es nicht funktioniert. Weil dann ist es in der Regel auch zu schwer in der Situation.
Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, wegen auch der Ablenkung, also auch für den Fairness-Gedanken. Wenn man sich jetzt überlegt, man erlernt ja, der Hund erlernt ja eine neue Sache, die für ihn nicht unanstrengend ist. Also sich die ganze Zeit an jemandem zu orientieren, mit dem man läuft, das ist richtig, richtig auslastend und wirklich, das macht richtig müde. Ne? Also es ist richtig, richtig doll so. Und wenn man jetzt überlegt, das ist ja also eine neu gelernte Sache. Man lernt ja auch erstmal das Alphabet, bevor man einen langen Aufsatz schreibt oder so. Und direkt zu sagen, nee, du musst jetzt auch einen langen Aufsatz schreiben, das ist irgendwie unfair und das ist auch einfach nicht sehr nachhaltig. Und es wird auch nicht so ein guter Aufsatz, glaube ich. Ne? Also genau, und was du auch gesagt hast, mit den Ablenkungen von 1 bis 10, war das die asphaltierte Straße im Gewerbegebiet. Da haben wir einmal vom Lernen her die Ablenkung mit reinnehmen, aber dann auch, dass du so dadurch deine KundInnen anleitest, so eine kleine Lerninsel sozusagen zu schaffen, wo du ja auch Kontext erstmal in einem Kontext das Verhalten stabil kriegst, bevor du verschiedene Kontexte aufnimmst. Also sehr, sehr geschickt dadurch.
Ja, und ist ja auch je nach Hundetyp, ne? Also wenn ich einen Hund habe, der, wie gesagt, sehr reizoffen ist, würde ich es erstmal kontextbezogen machen. Und habe ich aber einen Hund, wo der das auch schnell versteht über das Anfangsritual, der vielleicht, ich sag mal, in Anführungszeichen nur an der Leine zieht und das Problem ist und der ist aber sonst sehr schnell und sehr gut erreichbar, dann kann man Kontextorte schon wechseln, dass er generalisieren kann. Dadurch macht man es ja auch wieder ein bisschen schwerer und sich da einfach, das finde ich ein schönes Wort, so Lerninseln zu schaffen, wo man sagt, Häkchen dran, das haben wir abgearbeitet, jetzt können wir zu Punkt 2 gehen oder zu Punkt 2a oder b und so auch so ein Selbstverständnis zu bekommen. Das ist gar nicht immer, also das soll ja nicht das Endziel sein, dass ich immer über das Ritual und davon Anfang an, sondern ein Selbstverständnis, achte mehr auf mich, orientiere dich an mir und immer wenn es ein bisschen schwerer wird, ich helfe dir da durch. Und dann zum Selbstverständnis und genauso wie du sagst, Nachhaltigkeit. Dass man wirklich sich darauf verlassen kann. Und der Hund, ich finde auch, der Mensch hat verdient, auch erstmal in Anführungszeichen, also erstmal die Technik zu lernen und dann peu à peu mehr zu merken, wann ist mein Hund noch orientiert, wann nicht und wie kann ich es ihm schwerer machen, leichter. Über Zeit und Distanz kann man immer was schwerer machen.
Ja, also habe ich, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, mit meiner Hündin, die so krass umweltunsicher war, wo die zu mir kam, habe ich das die ersten Wochen in einer Halle abends geübt. Da bin ich dann hingefahren und dann habe ich, wenn niemand da war, eine Lagerhalle benutzt, die ich Gott sei Dank nutzen durfte, ein paar Wochen lang, bis ich dann irgendwann mit ihr auf einem Feldweg, wo nichts war, eine Leinführigkeit abverlangen konnte. Und das hat sich wirklich sehr gut ausgezahlt, dass ich da so langsam und kleinschrittig vorgegangen bin.
Ja.
Weil die es hätte einfach nicht leisten können. Sonst.
Ja, genau.
Und für andere Hunde, es kann ja auch sein, für manche ist der Waldweg total die ideale Lerninsel, weil die da einfach nicht so viele Reize haben mit Umweltreizen. Für andere ist für einen jagdlich affizierten Hund das ist der Aldi-Parkplatz. Also es ist ja dann auch sehr unterschiedlich. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, wenn man jetzt hört, ja okay, aber man macht das ja nur im Arbeitsmodus so und man will ja aber irgendwann einen Hund, der gar nicht mehr an der Leine zieht. Wie geht's denn dann weiter? Was ist denn da die Lösung?
Also erstmal wäre ja auch ein Aufbau eines Kommandos, dass man irgendwann ein Kommando dazu nimmt. Da orientierst du dich, wenn das Kommando kommt. Das ist im späteren Verlauf. Und meinst du auch wir haben ja bei uns im Anfangsritual ein Verkürzen der Leine. Das heißt, er soll dann auch außerhalb des Rituals, bei uns wäre das ja die lange Leine, nicht mehr ziehen. Ist das die Frage?
Ja, oder sich zumindest besser orientieren. Also die Lösung, die sich die Menschen wünschen, ist ja nicht, ich klipse den um, der ist an der kurzen Leine, der läuft perfekt, aber der kann das vielleicht gar nicht die ganze Zeit leisten, der soll ja auch mal Pipi machen und ich kann das auch nicht die ganze Zeit leisten. was mache ich denn dann? Ich will ja nicht nur zwei Extreme haben.
Okay, also in der Regel ist es so, dass sich das außerhalb des Rituals auch ein bisschen mildert durch diesen Aufbau von leicht nach schwer im Ritual, das zu verändern. Also viele, viele Hunde ziehen dann nicht mehr so doll an der Leine, sind außerhalb des Rituals auch orientierter. Also wir fangen häufig dann auch damit an, wenn das auch das Ziel ist, das auch ohne Leine einzufordern, beziehungsweise dann auch auf Distanz würde Rückruf bedeuten. Und wenn jetzt ein Hund immer an der Leine sein muss, würde sich oder sollte man sich die Frage stellen, brauche ich die Leine außerhalb, also brauche ich im Freizeitmodus auch noch etwas, was ich dagegen tun kann, dann würde es aber nicht mehr um Orientierung gehen, sondern dann würde man unterbrechen bzw. bestrafen, wenn der Hund an der Leine zieht, wenn das noch übrig bleiben würde. Aber in der Regel verläuft sich das ganz gut.
Das heißt, man kann sich diese Orientierung vorstellen, wenn man die sauber arbeitet, weitet die sich auf andere Sachen aus.
Ja. Ja. Zumindest habe ich immer mehr
cool,
orientiert.
Oder?
Ja.
Ja, super cool.
Also kein Kadavergehorsam, sondern wie wir Menschen auch, wenn wir spazieren gehen würden, wir würden ja auch aufeinander achten, ohne dass ich das einfordern müsste. Wenn ich jetzt zu dir komme und du kennst dich da aus und wir gehen mit den Hunden spazieren, dann würdest du ja auch nicht ständig zu mir sagen, pass mal auf, wir gehen jetzt hier rechts lang und jetzt gehen wir wieder links, sondern ich würde es tun, weil ich das auch irgendwie gelernt habe, mitbekommen habe. Und es weitet sich bei den Hunden auch aus, immer mal so ein Ohr auf seinen Menschen oder so einen Blick zu haben, zu sagen, was macht er denn? Verhaltensanpassung von leicht nach schwer. Und dann weitet sich das in der Regel auch auf den Freizeitmodus aus.
Gut. Ja, dann danke für deine Antworten für dieses Canis Podcast Shorts. Wenn euch das Thema Leinenführigkeit interessiert, dann gibt es dazu auch nochmal zwei längere Folgen, wo ich mit, lass mich überlegen, Christiane Jung, meine ich, darüber gesprochen habe. Und schön, dass wir nochmal diesen Aspekt heute besonders herausstellen konnten, der sehr, sehr wichtig ist, um die Leinenführigkeit gut aufzubauen. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.
Ja, vielen Dank, dass ich ein Short dazu machen durfte.
Dann mach's gut. Bis dann.
Tschüss.
Wir hören uns. Tschüss.